wenn die Pflichten des Auftragnehmers nicht so im Dialog stehen mit den Pflichten des Auftraggebers, dann gibt es da viel Ärger, viel Potenzial. Es geht um Geld und um die Haftung. Das bespreche ich heute mit Dr. Alexander Petscholat. Er ist Justiziar bei der Ingenieurkammer Bau und damit mein idealer Ansprechpartner. Wenn dich das interessiert, dann bleibst du heute besser mal in der Folge dabei. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge geht es um, die Pflichten des Auftragnehmers. Wenn die nicht im Dialog stehen mit den Pflichten des Auftraggebers, das läuft dann schon mal auf jeden Fall nicht rund. Das Thema war, im Podcast-Vorgespräch mit dem Alexander habe ich nämlich schon gesehen, er hatte gerade eine Informationsveranstaltung. Und oft, aufgrund der vielen Fragen, haben wir gesagt, wir haben eine Idee für eine Podcast-Folge. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo Stefan, freut mich.
Ja, nimm uns mal mit. Der Auftragnehmer nimmt was an, der Auftraggeber wollte was und die kommt ihren Pflichten nicht nach. Gib uns da mal eine Idee, worüber wir reden.
Ja, Stefan, das war ganz spannend. Wir haben vor kurzem für unsere Nachwuchsingenieurinnen und Nachwuchsingenieure eine Informationsveranstaltung, ein Seminar gehabt, wo eine Kollegin und ich aus der Kammer einfach mal so aus unserer täglichen Arbeit, aus unserer Beratungspraxis Themen, Fälle, Fragen vorgestellt haben. Und bei den Nachfragen, die da bei dem Seminar gestellt worden sind, da hat sich einfach für mich nochmal sehr deutlich gezeigt, gerade dieser Punkt, welche Pflichten hat eigentlich der Auftraggeber, welche Pflichten hat der Auftragnehmer, was passiert, wenn jemand seine Pflichten nicht erfüllt, wie geht man dann damit um, dass es da ganz viele Fragezeichen, offene Stellen, Irrtümer und so weiter gibt. Und jetzt hatten wir ja gerade im Vorgespräch uns darüber so ein bisschen unterhalten und haben dann eigentlich festgestellt, dass das ein Thema ist, was jetzt nicht nur da in einem Seminarraum relevant ist, sondern das sind ja die Erfahrungen aus der Praxis. Ne? Also in der Kammer, wir beraten ja unsere Mitglieder tagtäglich und die Rückmeldungen, die wir von da bekommen, die fließen dann natürlich auch in solche Informationsveranstaltungen, in solche Seminare ein. Das sind also die ganz praktischen Beispiele, die Fragen, die aus den Ingenieurbüros, aus dem täglichen Doing kommen. Und ich kann es vielleicht mal so an Beispielen ein bisschen konkreter machen, damit es jetzt nicht so ganz abstrakt klingt. Wir hatten das Beispiel, jemand ist mit den Leistungsphasen 2 bis 4, 2 bis 5, Objektplanung, Tragwerksplanung. Es ist eigentlich egal, welche Ingenieurdisziplin es jetzt betrifft, natürlich auch den Brandschutz. Und es ist aber klar, dass am Anfang eine Teilleistung nicht beauftragt ist. Da hat man manchmal, dass Architekten, Ingenieure sagen, Moment mal, es müssen doch alle Leistungsphasen beauftragt werden, wenn man jetzt mal in den Kategorien der HOI denkt. Und das stimmt so halt nicht, sondern klar, es müssen erstmal vorne sowas wie Bedarfsermittlung, Grundlagenermittlung, was ist das für ein Objekt, was will der Auftraggeber eigentlich haben? Diese Leistung muss erbracht werden, das ist völlig klar. Nur vertragsmäßig hat der Auftraggeber Vertragsfreiheit natürlich auch das Recht zu sagen, eine vorne vorgesehene Leistungsphase, die möchte ich nicht beauftragen, sondern ich fange halt, nehmen wir jetzt die Tragwerksplanung, ich fange in der 2 bis 5 an und sage, lieber Tragwerksplaner, erbring mal die Leistungsphasen 2 bis 5. So, und diese Fälle gibt es immer mal wieder, also bei öffentlichen Auftraggebern, bei privaten Auftraggebern spielt keine Rolle. Und dann sitzen die Ingenieurinnen und Ingenieure halt häufig davor und sagen, okay, jetzt bin ich mit der 2 bis 5 beauftragt, was mache ich denn jetzt? Weil offensichtlich, es fehlt ja die 1. Und das ist dann so eine Sache. Der Auftraggeber muss mir als Planer die Leistungsphase 1 nicht beauftragen. Aber, und das ist jetzt natürlich der wichtige Punkt, das ist der Casus Knactus, genau. Sie muss natürlich erbracht werden. Es gibt ja gute Gründe, warum es, Bedarfsermittlung, Grundlagenermittlung, was sind eigentlich so die Bedürfnisse? Darauf beruht ja die ganze Planung. Und gerade diese ersten Leistungsphasen, da wundert man sich, da wären ja die ganz wichtigen da wird das Fundament gelegt. Also alles, was später zu machen ist, zu tun ist, was später den Rahmen vorgibt für die Planung, das wird ja vorne irgendwann, du kennst das selber, man hat ein Vorgespräch, man unterhält sich mit dem Auftraggeber, ne, so absolute Basics, weiß ich nicht. Ne? Wie viel Nutzer habe ich hinterher in dem Gebäude? Wie ist das Raumprogramm? Wie sieht es mit den Kosten aus? Haben wir irgendwelche technischen Anforderungen, die eingehalten werden müssen? Haben wir irgendeinen Zeitplan, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt was erledigt sein muss? Wenn ich das nicht weiß, ja, wo will ich dann anfangen? Und ich erlebe das halt häufig, dass die Ingenieure sagen, ja gut, jetzt ist mir hier die 2 bis 5 beauftragt, die 1 ist nicht beauftragt, die ist aber erforderlich, völlig klar, bestreitet ja auch niemand. Und dann passiert aber echt der Kardinalfehler, dass die Ingenieure sagen, ja gut, wenn die 1 mir nicht beauftragt ist, die aber erforderlich ist, dann mache ich die jetzt mal mit, ne? Und ist ja nicht beauftragt, also bekomme ich dafür kein Geld. Klar, weil der Auftraggeber wird sagen, oh, ich habe dich nicht damit beauftragt, wenn du meinst, du musst das machen, bitteschön. Aber haftungsmäßig, wenn ich die Leistung erbringe, bin ich natürlich voll am Fliegenfänger. Und ich hatte da in einem Seminar, was wir jetzt vor kurzem hatten mit den Nachwuchsingenieuren, das Beispiel auch so geschildert. Und wie das so ist, ne, da nickten auch schon die Ersten, da siehst du dann auch alles klar. Ne? So gerade bei den Berufsanfängern, dass die sagen, ja, kommt mir bekannt vor, wird bei uns auch so gemacht, ob die jetzt angestellt sind oder ob die sich selbstständig gemacht haben als freiberuflich Tätige. Und dann meldete sich auch gleich einer und sagte, ja, was soll man denn sonst machen? Weil wenn die 1 nicht da ist und ich brauche die, so, und dann habe ich gesagt, ja, sorry, also aus rechtlicher Sicht, Praktikersicht ist die Sache völlig klar. Du brauchst was der Auftraggeber dir zu geben hat, was erforderlich ist für deine weitere Planung. Das ist nicht da. Er hat es dir bisher nicht gegeben. Also ist völlig klar Behinderungsanzeige. So. Und dann meldete sich direkt einer und sagte, Behinderungsanzeige, da kann ja gar nicht sein. Ich habe ja noch nicht angefangen mit meiner Planung und dann soll ich schon eine Behinderungsanzeige machen.
Deswegen, ja.
Gerade deswegen, das ist es halt, ne? Genau. Also das klingt im ersten Moment erstmal, also ich verstehe, dass das vielleicht so ein Knoten im Kopf macht, dass man sagt, ja, aber kann doch nicht sein. Ich habe mit meiner Arbeit noch nicht angefangen und das allererste, was ich mache, ich setze mich hin, schreibe eine E-Mail, lieber Auftraggeber, bin beauftragt mit der 2 bis 5. Es fehlt die 1. Wo ist die 1? So und ja, genau. Aber
erste E-Mail Auftragsbestätigung, zweite E-Mail Behinderungsanzeige, ja.
Ja. Ja, aber
ich wünsche ein schönes Projekt, ja.
Ja, so, und ich meine, dann kommt halt häufig so das Argument, dass man sagt, ja, Behinderungsanzeige kann ja gar nicht sein. Doch, natürlich, wann auch immer, das kann ja am Anfang des Projekts, in der Mitte oder am Ende sein, wenn eine Mitwirkung des Auftraggebers, wenn eine erforderliche Beteiligung oder erforderliche Mitarbeit fehlt, so, dann muss ich eine Behinderungsanzeige, muss ich sagen, lieber Auftraggeber, da fehlt mir was, da brauche ich Informationen von dir. Du kannst gerne mich beauftragen, du kannst einen Dritten beauftragen, du kannst natürlich auch selber machen, aber die Informationen, die brauche ich natürlich. Und dann kommt halt schon mal gerne so das Argument, ja, aber Moment, wenn ich jetzt, ne, so, also psychologisch gesehen, wenn ich direkt am Anfang mit einer Behinderungsanzeige starte, dann ist schon schlechte Stimmung in dem Projekt. Dann ist vielleicht der Folgeauftrag gefährdet, wo ich dann immer sage, ja, also schlechte Stimmung im Projekt, muss man sich natürlich fragen, wie gute Stimmung habe ich, wenn ich eine Leistung umsonst mitmache, sie nicht bezahlt bekomme, aber haftungsmäßig voll dabei bin, da habe ich ja schlechte Laune, will ich schon gar nicht machen. Und beim Folgeauftrag, da muss man sich natürlich auch überlegen, okay, wenn das jetzt bei dem einen Auftrag so gelaufen ist, Leistungsphase 1 wird nicht beauftragt, um ein paar Prozent Geld zu sparen, ich muss sie dann mitmachen. So beim nächsten Mal, also nach meiner Erfahrung kann ich mich darauf verlassen, da wird der Auftraggeber sagen, ja du, das hat so toll geklappt, du hast das ja netterweise umsonst gemacht, da können wir gerne wieder so machen. Und deswegen, also an der Stelle wirklich, auch wenn es erstmal ein bisschen vielleicht Überwindung kostet, dass man, also man muss das ja auch nicht unfreundlich formulieren, so, ne, man kann das ja auch gerne verbinden mit, dass man sagt, ich kann diese Leistung gerne für diese erforderlichen Vorleistung für dich gerne erbringen, aber dann müssen sie halt auch vergütet werden. Und man kann ja auch gerne dazu schreiben, Vorteil für dich, ne, ist ja dann auch, wenn ich sie erbringe, ich bin Berufshaftpflichtversichert, dann ist auch Haftung damit verbunden, dann bist du abgesichert und alles, aber also die frühen Leistungsphasen weglassen, um ein paar Prozent Geld zu sparen und aus Planersicht sie dann umsonst mitzumachen, weil sie ja gemacht werden müssen, ist echt, muss man, also beobachtet man so häufig, wird immer wieder berichtet, absoluter Kardinalfehler, wo man einfach sagen muss, nee, also kann man keinem empfehlen, ist führt zu nichts und wenn man es einmal mitmacht, dann macht man es immer wieder.
Ganz klar. Der Auftraggeber kennt dich, da weißt, da knickst du ein, da bist du, da zickst du nicht rum.
Genau.
Da bist du herzlich willkommen. Gibt es noch ähnliche Beispiele?
Ja, also wir hatten bei dem Seminar, ne, das war eben wirklich gut, weil wir da diese, diese ganz verschiedenen Anfragen, Beispiele, Rückfragen hatten. Ein Beispiel, was dann auch noch kam, war, ja, wie gehe ich denn damit um? Der Auftraggeber möchte das Bodengutachten sparen. Absoluter Klassiker, ne? Genau, der Bau, der Auftraggeber ist ja für den Baugrund verantwortlich, er stellt dir den Baugrund. So, und also Tragwerksplanung oder überhaupt Objektplanung auch ohne Bodengutachten, da muss man sagen, also wenn ich gerade gesagt habe, das ist ein Kardinalfehler, da müsste ich jetzt eigentlich noch einen draufsetzen. Also Planung ohne ist verantwortungslos, muss man ganz klar sagen.
Genau, lass das sein.
Genau, lass das bitte sein. So, und ja, klar, dann habe ich natürlich immer mal wieder Leute, die sagen, ja, so der Auftraggeber hat gesagt, er möchte das Bodengutachten nicht bezahlen. Na gut, ich meine, dann muss man sich natürlich fragen, zum einen, wo kommen dann die Annahmen für die Bodenverhältnisse her? Also woher weiß ich dann, wie der Boden beschaffen ist? Kommen da manchmal so Sachen wie, ja, ich habe ja schon die beiden Nachbargrundstücke geplant oder eins in Baugebiet geplant. Und da zeigt sich mal wieder, klar, das geht mal gut, ne, alles in Ordnung, aber das geht halt auch mal ganz dick in die Hose, weil einfach dann völlig überraschend direkt, ne, angrenzend einfach andere Bodenverhältnisse sind. Und da ist es ja dann noch dramatischer. Ich gehe zum Auftraggeber, sage, lieber Auftraggeber, wir brauchen Bodengutachten. Der sagt, ja, mache ich aber nicht. Ich plane dann trotzdem, ne, dann nehme ich irgendwelche Annahmen, die ich, ja, ehrlich gesagt, wo habe ich sie denn her? Ich habe sie vom Nachbargrundstück, ich habe sie gewürfelt, genau, ne? Ich habe mal kräftig an der Planerglaskugel geschüttelt, bis da die richtige Antwort rauskam. Und das sind natürlich auch Fälle, wo auch die Berufshaftpflichtversicherung aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, auch völlig zu Recht sagt, du, sorry, also kein Bodengutachten, da sind wir haftungsmäßig raus. Und spätestens da, würde ich sagen, und das erlebe ich auch häufig so, wenn dann der Planer zu seinem Auftraggeber geht und sagt, wir brauchen ein Bodengutachten, ich kann eins für dich beauftragen oder du gibst es selber einen Auftrag, wie auch immer, auf jeden Fall muss ein Bodengutachten her. Wenn du das nicht machst und ich dann meine Arbeit machen würde, dann führt das im Ergebnis dazu, dass meine Leistung noch nicht mal versichert ist, noch nicht mal durch Versicherungsschutz abgesichert ist. Und ich meine, klar, wenn du dann da auf einmal einen Schaden von, ich meine, beim Einfamilienhaus könnte es ja auch mal schnell 200.000, 300.000, 400.000 Euro sein. Ich muss ja damit rechnen, dass ich im schlimmsten Fall die ganze Hütte abreißen muss. Mhm. Und ja, man halt da wirtschaftlichen Totalschaden am Ende des Tages. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das kann ein Ingenieur, ein Planer, ein Planungsbüro natürlich auch ganz schnell in den wirtschaftlichen Abgrund reißen. Und dann heißt das ja für den Auftraggeber, ich habe keinen solventen Schuldner, ich kann mir von niemandem den Schadensersatz holen, weil klar, der Planer meldet dann Privatinsolvenz an, die Versicherung zahlt nicht und spätestens da sagen die Auftraggeber, ach so, nee, also Versicherungsschutz möchte ich schon gerne haben. Mhm. Naja, und dann für ein paar hundert, paar tausend Euro, ist ja im Verhältnis zu dem Gesamtprojekt wirklich klein, was da fürs Bodengutachten dann investiert werden muss. Und aber auch das, ne? Mitwirkungspflichten des Auftraggebers. Er hat sich darum zu kümmern, muss das machen. Und wenn er sagt, ich mache das nicht, einfach bitte die Finger davon lassen. Ne? Mhm. Also das ist, klar, es kommen dann auch immer wieder so Nachfragen. Ja, ich kann ja dann Annahmen reinschreiben und dann so Sachen wie, das muss im Projekt noch plausibilisiert werden, das muss nachträglich vor Ort noch geprüft werden. Also ich habe da allergrößte Bauchschmerzen. Ich will das ganz offen sagen. Ich höre das so oft, ne? Und ich sage den Leuten, also am Anfang war ich da vielleicht noch ein bisschen zu freundlich. Inzwischen sage ich denen, mach's einfach nicht. Es ist wirklich, es ist, du hast da wirklich eine tickende Zeitbombe bei dir im virtuellen Keller liegen, weil du ja wirklich jederzeit damit rechnen musst, dass dir das hintenrum auf die Füße fällt und einfach, man kann es nicht empfehlen. Es ist.
Wie lange haftet der Planer?
Also mindestens mal für die Gewährleistungszeit. Es hängt immer davon ab, wann das mit der Abnahme gewesen ist. Also für die 5 Jahre ist er auf jeden Fall dran. Bei grob fahrlässigen Sachen, da sind es Jahrzehnte. So, und da muss man natürlich sagen, spätestens da weiß dann auch wirklich jeder Bescheid, ne? Also ich sag den Leuten immer, wenn du überlegst, ob das eine gute Idee ist, dann rufst du entweder Also kannst deine Mutter fragen, die hat da meistens schon ein gutes Gespür für, oder du rufst mal deine Berufshaftpflichtversicherung an. Und bei allen Sachen, da ist auch egal, ob es das fehlende Bodengutachten ist, ob es Rechtsberatung ist, was Ingenieure auch gerne mal, ne, hier Vertragsmuster geben, Verträge gestalten, solche Sachen. Da muss man einfach sagen, bei der Haftpflichtversicherung anrufen. Wenn die Haftpflichtversicherung sagt, lass die Finger davon, dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, die Finger davon zu lassen.
Ja, das ist mal.
Du hattest doch ein ähnliches Beispiel, was aber anders dahergeht. Das Brandschutzgutachten für die zwei Etagen, wenn eine dritte draufkommt.
Auf jeden Fall. Das, gerne. Also da, also das war auch ein Beispiel, was sich da in den Gesprächen aus dem Seminar ergeben hat. Und zwar muss man ja, das ist jetzt mal aus Planersicht gedacht, ich bin mit einer Leistung beauftragt, ich erbringe die Leistung und jetzt kann es ja mal passieren, dass ich bei der Planung einen Fehler mache. Klar, ne? Wir sind alle nur Menschen. Fehler können passieren, absolut, ne? Genau. Und dann kommt manchmal so die Frage, okay, wenn ich jetzt, also es ist noch gar nicht gebaut worden, es ist nichts errichtet worden, ich habe bei der Planung einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich diesen Fehler beheben. Was ist mit den Kosten dafür? So, da ist klar, Gewährleistungsrecht. Ich habe das Recht, den Fehler zu beheben. Den kann mir auch erstmal so keiner nehmen. Und dann behebe ich diesen Fehler, muss halt ne, Planung ändern, vielleicht nochmal in vorherige Leistungen einsteigen, ne, Sachen anpassen. Und dieses Beheben von Fehlern in Leistungen, die mir beauftragt sind, das ist eine Sache, die kostenfrei, auf meine Kosten passiert. Also der Auftraggeber muss dafür nicht extra zahlen. Ich habe da manchmal schon mal die Frage, okay, müsste der Auftraggeber sich da nicht jetzt irgendwie an den Kosten beteiligen? Nee, ich bin ja verpflichtet, mangelfrei zu leisten, mangelfrei das zu erbringen. Und mindestens mal, bis der Auftraggeber das abgenommen hat, ist die Sache klar. Ich erbringe die Leistung, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich den beheben. Und was auch immer das kostet, muss ich dann eben, also ich kann selber den Fehler beheben, ich kann jemand anders beauftragen, den Fehler zu beheben. Das ist klar. Jetzt gibt es aber eben auch andere Beispiele. Ja, und da muss man sagen, also wahrscheinlich, ja, ist fast egal. Also im Bestand passiert es vielleicht noch ein bisschen häufiger als im Neubau, aber ist im Prinzip überall möglich. Nämlich, man hat mit der Planung angefangen, man hat am Anfang geklärt, was die Voraussetzungen sind, unter denen die Leistung erbracht werden soll. Keine Ahnung, ne? Also zweigeschossiges Gebäude, bitte mal Brandschutzplanung, Brandschutzkonzept dafür machen. Und dann überlegt sich der Auftraggeber im laufenden Projekt, entweder das ist schon gebaut worden, du bist aber auf jeden Fall mit deiner Brandschutzplanung schon weit fortgeschritten, bist fertig. Und dann sagt der Auftraggeber, ja, völlig überraschend, müssen wir noch eine dritte Etage drauf machen, ne? So eine Pflegeeinrichtung. Ja, wir haben jetzt doch mehr Bedarf. Und dass dann der Auftraggeber die Rahmenbedingungen für die Planung ändert, aus zwei Geschossen werden drei, ist ja auch legitim. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, geht doch nicht, darf der nicht und so. Also natürlich, der Auftraggeber kann grundsätzlich seine Meinung darüber ändern und kann sagen, ich möchte jetzt die Rahmenbedingungen der Planung verändern. So, dann passt natürlich die Planung, die du erbracht hast, in dem Moment erstmal nicht mehr zu dem, was sein neues Projekt sein soll. Und an der Stelle ist natürlich jetzt der Punkt wichtig, für den Planer zu sagen, lieber Auftraggeber, du hast jetzt die Rahmenbedingungen für unseren Plan geändert. Das können auch andere Dinge sein. Kann auch sein, er hat den Kostenrahmen für das Projekt verändert, ne, er hat die Größe verändert, er hat die technischen Anforderungen verändert. Mein Beispiel, weiteres Stockwerk drauf, ist halt simpel, kann sich jeder vorstellen. Ja, ja. Ich als technischer Laie kann mir das auch gut vorstellen. So, und dann ist aber natürlich wichtig zu sagen, lieber Auftraggeber, du hast die Rahmendaten, die Rahmenbedingungen geändert. Ich kann das gerne umplanen, aber, das ist jetzt natürlich der wichtige Punkt, das sind ja zusätzliche Leistungen. Das ist ja nicht mehr der ursprüngliche Auftrag. Ich habe ja auch keinen Fehler gemacht, sondern du hast dir überlegt, du möchtest jetzt eigentlich ein anderes Projekt geplant haben und das kannst du mir gerne beauftragen. Möglicherweise kann er das auch anordnen. Ne? Das sind so werkvertragliche Fragen, die so dahinter stecken. Mhm. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich in dem Moment, dass der Planer erstmal die Hand hebt und sagt, lieber Auftraggeber, natürlich können wir mit veränderten Baukosten, mit veränderten Anforderungen, können noch eine zusätzliche Etage, noch ein zusätzliches Stockwerk draufsetzen. Dann habe ich aber mehr Arbeit, dann muss ich ja nochmal neu planen, umplanen. Ich kann sicherlich einen Teil der bestehenden Planung verwenden, so, aber das sind dann eben zusätzliche Sachen. Ob das dann nach Stunden abgerechnet wird oder so, das spielt ja keine Rolle. Nur, und jetzt wahrscheinlich ne, habe ich ist der entscheidende Punkt, den ich jetzt vielleicht noch nicht gesagt habe, dass ganz viele Planer häufig sagen, ah ja, so kleinere, also geht's ja los, ne? So eine kleinere Umplanung, die mache ich mal noch mit. Naja, also nach meiner Erfahrung ist halt so, der Unterschied zwischen einer kleineren Umplanung und das gesamte Projekt verändert sich in seinem Charakter, der ist ja irgendwie fließend. Ne? Mhm. So, deswegen, also da verpassen einfach die Ingenieurinnen und Ingenieure häufiger mal den Punkt zu sagen, ja, natürlich können wir das Projekt irgendwie anders aufziehen, aber das sind dann eben zusätzlich, also wenn man so eine Stundensatzvereinbarung hat, ist das Problem wahrscheinlich gar nicht so virulent, weil man sagt, ja gut, da brauche ich jetzt statt der 30 Stunden, die ich ursprünglich gedacht habe, brauche ich jetzt 35, 40, 50 Stunden und dann kann ich das umplanen. Das Problem taucht ja häufig dann auf, wenn ich eine Pauschalvergütung vereinbart habe. Ja. Ne, genau. Ne, keine Ahnung, jetzt in deinem Fall Brandschutzkonzept für dieses Vorhaben für x Euro. So, und dann sagt der Auftraggeber, ja, und jetzt verändern wir dies noch und verändern wir das noch, dann machen wir dies und jenes und alles. Und klar, dann sagt er natürlich, ja, aber ist ja Pauschalpreis. Ne? Es ist ja alles im Preis mit drin. Und wenn ich dann als Planer am Anfang vielleicht auch gar nicht so sauber dokumentiert habe, der hat folgende Anforderungen, der hat das so definiert, so soll das alles sein. Ne? Also es ist eigentlich im eigenen Interesse des Planers, man hat ja manchmal so einen Eindruck, der macht das für den Auftraggeber, dass er aufschreibt, was der haben will. Eigentlich macht das auch zum Schutz für sich selbst. Er geht halt hin, schreibt auf, lieber Auftraggeber, du hast mir folgende, folgende Rahmenbedingungen genannt, von mir aus Pauschalpreis vereinbart, okay, und unter diesen Bedingungen erbringe ich die Planung. Und wenn der Auftraggeber dann später kommt und sagt, jetzt möchte ich aber was anderes, völlig legitim, so, nur dann kann es natürlich nicht, weil dieser Pauschalpreis, wenn man ihn denn vereinbaren will, der bezieht sich ja auf eine konkret definierte Leistung. Im besten Fall. Ne, so. Wenn man natürlich sagt, Brandschutzkonzept für dieses Gebäude, ja gut, klar, dass dann natürlich der Auftraggeber sagt, naja, gut, hast du ja gemacht am Ende. Gut, da war halt noch eine Etage mehr drauf oder da mussten halt doch noch ein paar Zusatzsachen gemacht werden. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also deswegen, also ich verstehe, dass dieses Thema Vertragsrecht oder auch so vertragliche Vereinbarungen, dass das häufig so als juristischer Ballast empfunden wird, so kann man das vielleicht sagen. Ich erlebe das ja auch ganz häufig. Ne? Klar, als Jurist wünscht man sich vielleicht, und ich glaube, viele Ingenieure stellen sich das auch immer so vor, ein Auftrag bedeutet immer, ich habe irgendein Vertragsmuster, das wird von vorne bis unten ausgefüllt, dann wird es noch unterschrieben, dann wird es noch gelocht, gestempelt, abgeheftet und so und alles. Wie sieht die Realität aus? Die Realität ist doch so, du bist auf der Baustelle, der Auftraggeber kommt zu dir und sagt, Mensch, hör mal da drüben, das Projekt machen wir aber auch noch zusammen oder hier an dem Projekt könntest du doch bitte hier nochmal was ändern. Mhm. Und das ist dann schon regelmäßig, dass Ingenieure mich anrufen und sagen, das ist ganz überraschend, da sagen die, ich habe mal eine Frage, aber also zu einem Projekt, ich habe aber eigentlich gar keinen Auftrag. Da sage ich, ja gut, ist ja ein Ding, warum arbeiten Sie denn dann? Das ist ja sehr ungewöhnlich zu arbeiten, wenn man keinen Auftrag hat. Da sagen die, nee, war ja nur mündlich besprochen. Und dann ist halt die Frage, ist das ein Problem? Also Planungsleistung, Architekten, Ingenieurleistung auf der Baustelle zu besprechen, mündlich, wenn, ne, so sind die Fälle ja immer. Man steht da zu zweit, ne, hier was angucken, da was angucken, über dies und das und jenes reden. Das ist kein Problem. Also rechtlich ist die Sache klar, mir wird was beauftragt, nächstes Projekt, Zusatzleistungen, Änderungen am bestehenden Projekt. Rechtlich ist die Sache klar. Der sagt, kannst du das machen? Ich sage ja. Das ist, so kommt ein Werkvertrag zustande. Ist ja nicht anders als Brötchen kaufen vom Vertragsschluss her. Aber klar, dieses mündliche Vereinbaren ist natürlich für später so beweistechnisch ganz, ganz schwierig. Weil, ne? Wer hat was gesagt? Wie war das gemeint? Sollte da wirklich das und jenes erbracht werden? Und deswegen mein Tipp an der Stelle immer, wenn man sowas hat, also Auftrag wird erteilt, Änderungen werden besprochen, irgendwelche Zusätze werden besprochen, völlig ist gar kein Problem, das auch auf der Baustelle zu machen. Danach nach Hause ins Büro gehen, E-Mail schreiben, ja. Lieber Bauherr, lieber Auftraggeber, folgende Dinge haben wir heute besprochen, erledige ich total gerne. Am besten noch sich das kurz bestätigen lassen. Wenn nicht, ist aber auch okay, weil dann müsste der Auftraggeber ja schon sagen, warum er diese E-Mail nicht bekommen haben will. Liebe Grüße. So, und dann habe ich ja schon mal auf jeden Fall für eine mögliche Auseinandersetzung, klar, viele Projekte laufen ja auch friedlich ab, da braucht man es dann nicht. Da sagt man ja gut, wozu habe ich die E-Mail jetzt geschrieben? Naja, also in meiner Beratungspraxis ist es so, da sind Ingenieure, die haben 10, 15, 20, 30 Aufträge hintereinander weg. Da läuft alles rund und dann kommt halt einer, wo es nicht rund läuft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum soll ich jetzt 30 Mal die E-Mail schreiben, wenn es mündlich besprochen ist, wenn es nur einmal schief geht? Ja gut, wenn es natürlich um ein gutes 5- oder teilweise auch 6-stelliges Honorar geht, dann würde ich schon sagen, ist ja ganz gut, wenn man mal so eine E-Mail auf den Weg gebracht hat. Ne?
Ich nenne das immer, schreib dich gesund, ja. Dass man, ja, ja, vielleicht nicht, ist nicht jede E-Mail, wie du gerade da, wirklich, wirklich erforderlich, aber da kann man immer ruhig schlafen. Ich glaube, das ist auch was wert. Ist auch so, wenn man mal anfängt zu schlampern in der Dokumentation, dann ist da Schlamperei drin und dann ging ja noch gut und man fängt es auch nicht mehr an. Es gehört zum täglichen Doing. Bestätigen, wir haben besprochen.
Ja, es ist aber ehrlich gesagt auch für einen selber ja auch, weil ich sag mal, gerade, also jetzt, wenn man alleine arbeitet, okay, wenn du jetzt in so einem Team mit 2, 3 Leuten arbeitest, dann kann es ja wirklich mal schnell sein, so die Frage, was hatten wir denn damals besprochen, was sollte denn gemacht werden? Also ist ja auch für mich selber in der Dokumentation gut, dass ich weiß, ne, bei dem Projekt war diese Leistung vereinbart oder auch mit wem habe ich darüber gesprochen? Das ist ja schon das Nächste. Das war auch bei uns im da im Seminar ein ganz spannendes Thema, wo es auch viele Nachfragen gab. Wundert man sich, dass ich an einer Stelle gesagt habe, liebe Leute, ihr müsst euch als Planer, als Auftragnehmer darüber klar sein, wer euer Auftraggeber ist. Da haben die gesagt, ja, kann das schwierig sein, weiß ich doch, ist doch der Klaus, ich habe mit dem Klaus geredet, so, ne? Mhm. Aber wenn es einfach mal so, ne, wenn man sich anguckt, wie das in der Praxis läuft, so, der Bauherr geht zum Architekten, zum bauvorlageberechtigten Ingenieur und sagt so, du übernimmst jetzt mal bitte die Planung für mich. Der legt dann auch los und dann wird irgendwas gebraucht. Brandschutzkonzept wird gebraucht, Bodengutachten wird gebraucht, irgendwas soll gemacht werden. Dann ist es ja ganz, ganz häufig so, dass der Architekt dann hingeht und sagt, okay, dann spreche ich jetzt mal einen Brandschutzplaner an oder spreche ich jetzt mal jemanden für die TGA an oder für Vermessungsleistungen, die noch gebraucht werden.
Ja, genau.
Dritten, genau, geht dann zu dem hin und sagt, lieber Ingenieur, lieber Kollege, mach das mal. So. Und das Problem fängt natürlich dann an, wenn der Auftraggeber hinterher sagt, ach, das ist ja ganz schön teuer, ich habe ja gar nicht mit dem geredet, warum soll ich das denn jetzt bezahlen? Und wenn du jetzt der, ne, Brandschutzplaner oder der Vermesser bist und dann überlegst du, wer war denn jetzt mein Auftraggeber? Okay, klar, der Architekt hat mit dir gesprochen und dann geht's schon los. Ne? Ist jetzt aus Juristensicht, da geht's um Fragen der Stellvertretung, also ich werde von jemandem beauftragt, ist der berechtigt, hat er die rechtliche Macht, mir den Auftrag zu geben, spricht er eigentlich für einen anderen oder müsste man sagen, eigentlich spricht er eher für sich selbst. Das Problem gibt es auch in anderen Konstellationen. Es gibt aktuell so ein schönes Beispiel aus der Rechtsprechung. Da ist eine Erbengemeinschaft, ne, die ein Mehrfamilienhaus geerbt haben. Man kann sich das aber genauso vorstellen mit einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Mhm. Ne? Und einer von denen, also die sagen, ach, die Fassade, die könnte ja mal neu gemacht werden und so. Dann geht einer aus dieser Gruppe los zum Architekten und sagt, ja, jetzt mal hier Fassade, müsste mal neu und können wir gleich noch Solar und dies und das und jenes. So, dann hinterher schickt der Planer eine Rechnung und sagt, 20.000 Euro bitte mal. Und dann sagt natürlich die Gemeinschaft, was, 20.000 Euro? Und klar, in deren Welt ist das dann so, dass sie sagen, ja, wir wollten erstmal nur wissen, was das kostet. Wir wollten mal so ein paar Vorüberlegungen oder irgendwas. Und dann geht es natürlich los. Ne? War dieser Einzelne aus der Gruppe berechtigt, für diese Gruppe zu sprechen? Na, deswegen, also das ist jetzt nicht nur, dass das zwischen Architekt und Fachplanern passiert, das kann auch schon im Verhältnis zwischen Auftraggeber und dem Planer passieren. Deswegen, also ich habe das schon immer mal wieder, dass in Beratungsgesprächen nicht klar ist, wer ist mein Auftraggeber. Also die wissen, mit wem sie gesprochen haben, klar, das ist nicht das Ding, so nur, wer ist jetzt mein Auftraggeber? Das kann halt mal unklar sein. So, dann ist ja die Frage, war der bevollmächtigt, hat der eine Vollmacht vorgelegt, habe ich vielleicht schon mal einen Teil der Leistung abgerechnet, den haben die bezahlt, der Bauherr oder dann die Gruppe, das ist dann ganz gut für mich. Aber es sind wirklich ganz häufig so Kleinigkeiten, ne, also Vertragsschluss, Dokumentation, ne, E-Mail schreiben, ja, wer schreibt, der bleibt, wer ist mein Auftraggeber? es sind wirklich diese Kleinigkeiten, an denen ganz, ganz viel hängt. Und deswegen habe ich da in dem Seminar, wir haben uns wirklich auch für diese Grundsatzfragen, für diese Basics viel Zeit genommen, weil ich sag mal, wenn du als Planer deine Arbeit ordentlich machen willst, wenn du dann Leistung erbringen willst und am Ende natürlich auch dafür dein Honorar bekommen willst, ja klar, dann musst du dir natürlich darüber bewusst sein, was muss ich machen, was muss der andere machen, dass man das auch nicht vermischt, vermengt, sondern dass man, ne, eben mein Beispiel, Vorarbeiten sind nicht da oder Bestandspläne, ja, auch immer wieder ein Evergreen, so. Ja, du hast, also ich meine, so ist auch egal, ob Bestandsbau oder Neubau. Du hast einen Bestandsbau, der Auftraggeber kommt zu dir und sagt, hier ist die Bestandsstatik. So, hafte ich jetzt für Fehler in dieser Bestandsstatik? Oder bei Neubau kann man sich das genauso vorstellen. Der Auftraggeber beauftragt einen Tragwerksplaner, einen Brandschutzkonzeptersteller. Beispiele sind in allen technischen Disziplinen vorstellbar. Und dann kriegen die irgendwann Streit und dann sagen die, okay, komm, wir lassen es, aber der hat halt schon einen Teil der Brandschutzplanung gemacht. Mhm. So, jetzt kommt der zu dir und sagt, so, guck mal hier, ich habe ja schon einen Teil der, ne, also hier die Bestandserfassung hat er schon gemacht und hat auch schon erste Vorarbeiten geleistet. Übernimm die. So, und jetzt überlegst du dir, ich plane jetzt auf diesen Bestandsunterlagen weiter. Was ist denn eigentlich, wenn in diesen Bestandsunterlagen Fehler sind? Hafte ich jetzt dafür? Muss ich die Unterlagen prüfen? Wer bezahlt mir das eigentlich, dass ich diese Bestandsunterlagen prüfe? Ja, so, ne? Also deswegen, das sind so Fälle, die in der Praxis immer mal wieder vorkommen, ne, wo man wirklich nur sagen kann, und dann auch am Ende auch da wieder Dokumentation. Also ich hafte natürlich grundsätzlich nicht für die Fehler anderer. So, das ist ja erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich hafte für meine Fehler. Wenn mir Unterlagen gegeben werden, Bestandsunterlagen oder Teilunterlagen, die von anderen sind, ist es auf jeden Fall ratsam, erstmal hinzugehen und zu sagen, wir dokumentieren jetzt mal, welche Pläne ich bekommen habe. Da geht es nämlich schon los. Welche Pläne wurden mir mit welchem Zustand an welchem Tag gegeben? So, dann, dass man dem Auftraggeber sagt, pass auf, ich kann die prüfen, das kostet aber Geld, das kostet Zeit, das kostet Geld. Wir können das vereinbaren. Und am besten, wenn der sagt, nö, brauchst du nicht, ist bestimmt alles super, dann das dokumentieren. Ne? Wir haben, lieber Auftraggeber, ich habe heute von dir die im Anhang befindlichen Pläne bekommen. Ich habe angeboten, diese Bestandspläne zu prüfen. Du hast gesagt, du möchtest das nicht. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass meine Planung dann zwingend die Richtigkeit dieser Pläne voraussetzt. So, und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Aber klar, das ist halt manchmal so in der Hektik des Alltags, ne, dass man sagt, ja, habe ich aber so gemacht, ja, gut. Ne, und ich meine, wenn der andere einen Fehler gemacht hat, so, also, da kannst du dich dann wiederum sicher drauf verlassen, wenn dann am Ende im Gesamtkonzept, in der Gesamtplanung ein Fehler ist, als Auftraggeber, was mache ich dann? Ich verklage beide Planer, im Zweifel in gesamtschuldnerischer Haftung, und dann können die sich untereinander einigen. So, und das wird ganz, ganz unappetitlich. Deswegen, also ich weiß, dass Dokumentation ist jetzt nicht unbedingt so eine Liebestätigkeit, die man da hat. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, also ich merke das immer wieder, wenn Leute mich anrufen, das macht einen riesen Unterschied mit welchen Unterlagen, mit welcher Dokumentation die kommen. Mhm. Ne? Und ich habe dann wirklich Leute, wo ich sagen kann, ja prima, du hast alles richtig gemacht. Und dann wird es auch ganz entspannt. Dann kann man wirklich sagen, okay, da kann man es jetzt auch mal auf eine gerichtliche Auseinandersetzung ankommen lassen. Da kann man auch mal sein Honorar einklagen. Hm. Ne? Da wird man auch in aller Voraussicht nach erfolgreich sein. Aber klar, wenn ich natürlich so Sachen habe, ne, nichts dokumentiert, nichts aufgeschrieben, kein Rahmen festgesteckt, Pauschalpreis vereinbart, alles mitgemacht, ne, und dann, ja, jetzt habe ich die Leistungsphase 1 umsonst erbracht und jetzt hat er mich gekündigt, jetzt verwendet der die Leistung weiter, darf der das überhaupt, weil der hat ja mehr, kriege ich ja gar kein Geld für. Ja, das sind natürlich dann so das unappetitliche Ende. Mhm. Das möchte man nicht.
Ich würde mal sagen, das Thema ist nicht ganz sorgenfrei, ja. Unser Resümee ist auf jeden Fall gesund schreiben, ja. Und wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, sollte man sich überlegen, ob man ihn nochmal macht. Also ich sag mal, umsonst gearbeitet hat man vielleicht schon mal, aber das ist kein Geschäftsmodell, ja. Und Auftraggeber wissen schon, was sie machen, ja.
Auf jeden Fall. Und das muss man natürlich auch immer bedenken. Die Leistung, die man erbringt, für die man als Planer ja auch bezahlt wird, die dienen den Interessen des Auftraggebers. Also es ist ja nicht mein Haus oder meine Brücke oder mein Projekt, um das es geht. Es ist das Projekt des Auftraggebers. Klar, ich handle in seinem Interesse. Ich überlege, ne, welche technische Lösung am ehesten seinen Anforderungen entspricht. Nur darüber muss man sich auch klar sein, wenn das Projekt beendet ist, dann hat der Auftraggeber das fertige Gebäude, das fertige Ingenieurbauwerk. Ich habe mein Geld bekommen. Man haftet noch eine Weile dafür, okay. Aber dann ist es das halt auch. Mhm. So, und da muss man einfach, darüber muss man sich auch am Anfang des Projekts immer klar werden. Am Ende des Tages, die Leistungen, die man erbringt, sind fremdnützig. Das ist für den Auftraggeber. Und ich sag mal, klar, einmal im Jahr ist Weihnachten, man kann seine Leistung verschenken, aber da gibt es keinen Grund für.
Nein. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Es gibt keinen Grund, Leistung zu verschenken. Man darf halt einmal in der Akquise großzügig sein, das kennen wir alle mal. Aber in Wahrheit, das hat keine Zukunft. Lieber Alex, ich sage vielen Dank für die Ausführung.
Sehr gerne, Stefan, hat mich gefreut.
Dankeschön.